Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Schräglesen hoch 2, dem Podcast von schräglesen.de. Zwei Bücherliebhaber, zwei Bücher, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen eigentlich wirklich lohnt. Am Mikrofon begrüßt euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Wir haben lange überlegt, worum es heute gehen soll. Das erste Mal soll ja was Besonderes sein, kennt man ja. Mein erster Vorschlag war einmal richtig ablästern, Bücher, die niemand lesen sollte, die am besten gar nicht erst an die Öffentlichkeit gelangt wären, aber die sind gar nicht so leicht zu finden oder zumindest sich für eins zu entscheiden. Also haben wir uns doch für die andere Seite entschieden, unsere Lieblingsbücher. Und also Bücher, die uns als erstes in den Sinn kommen, wenn uns jemand nach einer Empfehlung fragt. Und wir beginnen mit einer Liebesgeschichte, die gleichzeitig ein politischer Roman ist. Amerikaner heißt das Buch von Chimamanda Ngozi Adichie. Ist auch ein bisschen eine Geschichte, die nach Heimat fragt, denn als Amerikaner werden Afrikaner bezeichnet, die nach einer Zeit in Amerika wieder in ihr Land zurückkehren und auf einmal so amerikanische Maßstäbe anlegen, so eine amerikanische Überheblichkeit haben. Ähnlich geht es auch der Protagonistin in diesem Roman. Lara, du hast dieses Buch ausgesucht. Erzähl doch mal die Geschichte für alle, die es nicht kennen.
Ja, du hast gerade ganz grob ja schon angerissen, das ist eine Liebesgeschichte. Es geht um Ifemelo und Obinze, die beide in Nigeria aufwachsen, also im Nigeria der 90er Jahre, wo es sehr viel Korruption gibt und an den Unis viel gestreikt wird und es deswegen, das Leben funktioniert zwar alles, aber so richtig Zukunftspläne machen ist so ein bisschen schwierig und alle Jugendlichen und Studenten in diesem Land träumen halt davon auszuwandern und träumen davon vor allem in die USA oder nach Großbritannien zu gehen. Und Ifemelo und Obinze kommen zusammen und es ist so die große Jugendliebe und sie schmieden Pläne für die Zukunft. Und dann ergibt sich für Ifemelo die Möglichkeit, zum Studieren in die USA zu gehen. Und sie nimmt diese Möglichkeit natürlich an, hat dann ein bisschen einen schweren Start dort, lebt sich dann aber doch ganz schön rasch ein, aber verliert im Laufe der Zeit Kontakt zu Obinze. Und in den USA schreibt sie auch einen Blog über Rassismus. Weil,
das ist ein bisschen Meta eigentlich.
Ja, es ist sehr Meta, weil ihr erst dort quasi so richtig bewusst wird, dass sie eben schwarz ist, weil das in Nigeria eben kein Thema für sie war. Und wird ziemlich erfolgreich mit diesem Blog und entschließt sich dann aber irgendwann, dass sie doch wieder nach Nigeria zurückkehren möchte. Und Obinze hat in der Zeit währenddessen versucht, nach Großbritannien auszuwandern, hat dort aber nicht so richtig Fuß gefasst und wurde wieder nach Nigeria abgeschoben, ist aber dann in Nigeria mit so ein bisschen Immobilien, Schummelei, Betrug, Dingen sehr erfolgreich und sehr reich geworden.
Ich glaube, in Afrika nennt man das einfach Immobiliengeschäft.
Vielleicht. Und die beiden kommen dann quasi sind beide wieder in Nigeria. Da, wo der Roman anfängt und wo der Roman endet. Und ich habe auch eine Stelle mitgebracht, damit wir uns mal anhören können.
Genau, damit wir mal hören, wie das klingt.
Genau. Und zwar ist das eine Stelle, als Ifemelo beschreibt, dass sie mit einem weißen Amerikaner namens Kurt zusammen ist und wie sehr ist sie verletzt, dass er manchmal eben nicht bemerkt, dass Menschen um sie herum sich ihr gegenüber rassistisch verhalten. Als sie ein Restaurant mit leinenbedeckten Tischen betraten und die Empfangsdame sie beide sah und Kurt fragte, einen Tisch für eine Person, erklärte Kurt hastig, dass sie es nicht so gemeint habe. Und sie hätte ihn am liebsten gefragt, wie hätte sie es denn meinen können? Und als die erdbeerblonde Besitzerin des Bed and Breakfast in Montreal sich weigerte, sie wahrzunehmen, als sie eincheckte, sich standfest weigerte, nur Kurt ansah und anlächelte, wollte sie ihm sagen, wie kränkend das war. Umso kränkender, weil sie nicht wusste, ob die Frau Schwarze nicht mochte oder ob ihr Kurt gefiel. Aber sie behielt es für sich, weil er entgegnet hätte, dass sie überreagiere oder müde sei oder beides. Es gab Dinge, die er bemerkte und Dinge, die er nicht bemerkte. Ja, Thilo, sag doch mal. Ich habe das Buch 2014, als es erschienen ist, zum ersten Mal gelesen und es sehr, sehr gemocht und es jetzt auch nochmal gelesen diese Woche und ich mochte es wieder sehr gerne. Aber wie ging es dir denn so damit?
Also ich muss vorneweg erstmal sagen, ich bin tatsächlich, ich habe so ein bisschen Respekt, über dieses Buch zu sprechen, weil ich, es ist halt eine sehr, sehr spezielle Sichtweise und ich als weißer Mann in Europa habe ein bisschen Angst, irgendwas über Rassismus in Amerika zu sagen oder in Afrika, Lebensumstände, das habe ich ein bisschen Respekt vor, weil man, ich weiß nicht, ich finde der Maßstab, den man an so ein Buch anlegen müsste, wäre ja eigentlich Authentizität und ich kann überhaupt nicht sagen, ob das authentisch ist, aber was ich sagen kann und das macht dieses Buch halt auch für alle spannend, weil es halt tatsächlich mal diesen Blick aufmacht, okay, Schwarz, ist das überhaupt eine Kategorie? Das finde ich mir eigentlich ganz interessant. Was du ja eigentlich schon bei deiner Erläuterung erzählt hast, worum es in diesem Buch geht, dass sie nach Amerika kommt und dann erst feststellt, ich bin ja schwarz, Weil in Afrika ist das halt überhaupt keine Kategorie. Da gibt es zwar auch Weiße, aber da sind ja eher Weiße die Kategorie.
Es ist, glaube ich, auch deswegen keine Kategorie, weil es in den USA ist halt die Hautfarbe gleichgesetzt mit deinem sozialen Status. Also
genau, genau.
Schwarze Amerikaner, egal ob es jetzt Afroamerikaner oder amerikanische Schwarze sind, da unterscheidet sie ja auch dazwischen. Also Menschen, die wirklich in den, also aus den USA kommen und die eben quasi Vorfahren haben, die vermutlich Sklaverei erfahren haben, und eben Menschen aus Afrika, die nach in die USA auswandern. Und ich glaube, dass der Unterschied so ein bisschen ist, dass es in den USA halt weiße Menschen sind, die Macht haben, und in Nigeria sind es halt schwarze Menschen, die Macht haben. Und deswegen ist es vielleicht nicht so eine wichtige Kategorie.
Ja, aber es ist halt auch, also tatsächlich so dieses, also sie schreibt irgendwann, es sind ja diese Blog-Einträge mit abgedruckt, und da schreibt sie das eine Mal, naja, ein multikulturelles Viertel ist, wenn 9% schwarz sind. Nicht 10%, dann ziehen die Weißen wieder weg. So sehen das weiße Amerikaner. Schwarze Amerikaner, für die ist multikulturelles Viertel, wenn 40% schwarze Hautfarbe haben. Und in Afrika ist das halt überhaupt kein, da sind halt mehr Leute schwarz, da ist halt weiß die totale Minderheit.
Ich glaube, da muss man wieder vielleicht so ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, in Südafrika ist das zum Beispiel nochmal anders als eben in Nigeria. Ich glaube, das ist so ein Ding, dass man dann leicht irgendwie dazu, also
das
ich
stimmt,
tendiere
das
leicht
stimmt.
zu verallgemeinern, aber ich glaube, das ist, muss man auch ein bisschen aufpassen.
Das stimmt, ich denke mal, in Südafrika ist es auch ganz anders als in Nigeria, aber so wie sie es beschreibt, ist es halt, dass es auf einmal eine Kategorie wird, und damit so konfrontiert zu werden, das hat sie auch sehr spannend beschrieben, also gerade wie Ifemelu nach Amerika kommt und auf einmal feststellt, okay, irgendwie das hier darf ich nicht, und warum reden die alle hier von Schwarzen? Ich bin
und
sie ja
auch merkt, ich sollte mich über Dinge ärgern. Sie kommt dann mit einem Afroamerikaner zusammen, der sehr politisch ist, und der dann zum Beispiel, gibt es eine Stelle, wo eine Frau auf der Straße sie fragt, ob sie ihren Afro anfassen darf, und die Femilo ist halt so, ja klar, du kannst ja nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn du keine schwarzen Menschen hast.
Ja.
Und er ist super entsetzt davon und meint so, das hätte sie nicht zulassen dürfen und sie hätte sich darüber ärgern müssen, und auch so dieses zu kriegen, du musst dich so verhalten, wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die dich irgendwie anders finden. Ich finde es interessant, dass du dieses Buch nach irgendwie Authentizität bewerten wolltest, weil das so gar nicht mein erster Gedanke war. Mein erster Gedanke war eher so, das ist eine Perspektive, die so weit weg von meiner Perspektive ist und die mich so herausfordert, weil ich mir, wenn sie halt weiße, privilegierte Menschen beschrieben hat, ganz oft gefragt habe, oh mein Gott, ich hoffe, ich bin nicht so.
Und ja, klar, da stellt sich dann diese Authentizitätsfrage nicht, weil du denkst, naja, so ganz echt kann das ja gar nicht sein. Aber hier weiß ich nicht. Weil ich habe das schon, ich weiß nicht, du hast dich wahrscheinlich noch mehr mit dem Buch beschäftigt als ich. Es ist schon autobiografisch, würde ich jetzt mal vermuten. Und dann ist es immer so ein bisschen schwer, über diese Erfahrungen zu urteilen, wenn man halt eigentlich überhaupt keinen Kontakt dazu hat. Aber was ich halt interessant finde, dass es halt wirklich den Gedanken aufmacht, okay, was sind das eigentlich für Kategorien, die wir hier aufmachen? Und also selbst diese Unterscheidung, die sie ja in ihrem Blog immer trifft, nicht amerikanische Schwarze und amerikanische Schwarze, dass da auch schon, dass Rasse halt eben auch nur ein kulturelles Konstrukt ist und eben nicht von Natur aus kommt. Das ist halt total spannend. Dafür sensibilisiert dieses Buch. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Aber wir können ja vielleicht noch ein bisschen in die Struktur reingehen. Das fand ich nämlich auch sehr interessant, wie dieses Buch halt schon eigentlich mit dem Ende anfängt und diesen Schluss, den sie hat, ich gehe zurück nach Nigeria, ich kehre heim sozusagen. Finde ich erstmal so als Grundgedanken irgendwie ganz, ganz spannend, weil eigentlich hat sie ja keinen Grund. Also es ist ja nicht so, dass sie in Amerika abgestürzt wäre und jetzt irgendwie in der Talsohle wäre und denkt, okay, jetzt gehe ich zurück.
Nee, eigentlich ist sie so ein bisschen an ihrem Höhepunkt. Sie hat ein Stipendium für Princeton. Sie hat sich zwar gerade von ihrem Freund getrennt, aber...
Ja, aber das ging ja fast ein bisschen damit einher.
Ja, stimmt, das hatte irgendwie damit zu tun, aber ich mochte die Struktur sehr, weil es diese eine lange Szene gibt, die sich durch das ganze Buch zieht, dass sie sich so über Princeton ärgert, weil sie sich ihre Haare halt flechten lassen möchte, und niemand in Princeton kann ihre Haare halt flechten, deswegen muss sie immer in den Vorort von Princeton oder in eine andere Stadt fahren, ich weiß gar nicht genau, um dort halt in afrikanische Haarsalon-Dinge zu gehen. Und während sie dort ist, das sind so 6-7 Stunden, und sich ihre Haare flechten lässt und drüber nachdenkt, dass sie jetzt nach Nigeria zurückgeht, das taucht immer wieder auf. Und dazwischen wird quasi so ihre Geschichte erzählt und auch immer mal wieder die Geschichte von Obinze, aber nicht ganz so intensiv wie ihre. Und ich fand das, also ich dachte zwischendrin, das könnte vielleicht verwirrend sein, dass es so stückchenhaft ist, aber ich fand es eigentlich gar nicht verwirrend. Ich fand es sehr schlüssig.
Ja, ne, es hatte halt sowas... Also von so einem Erinnerungsreigen. Also selbst Obunzes Geschichte hat mehr sowas von Erinnerung dann ganze Zeit gehabt. Interessanterweise, obwohl es ja eigentlich gar nicht ihre Erinnerung sein können. Und es ist halt schon gleich am Anfang so diesen diese Stufen klar gemacht, die da herrschen. So, sie hat eine Green Card, sie ist schon eine Stufe höher, also dass da so eine klare Hierarchie herrscht.
Ja, während die anderen Frauen in diesem Salon das eben noch nicht hatten. Ja,
und wie sie zum Beispiel auch, also wie sie erzählt, als sie ganz frisch nach Amerika gekommen ist und sich auf einmal so einen amerikanischen Akzent zulegen möchte, damit sie auch nicht afrikanisch klingt und ausländisch oder irgendwas
ja,
dergleichen und sich dann auf einmal entscheidet, nee, das ist albern. Das
ja.
ist richtig albern. Ich verleugne mich total. Also es geht halt auch um Identität.
Deswegen aber es ist ja auch deswegen auch eine Entscheidung, dass sie das macht, was ich auch sehr spannend finde, weil die Leute so tun, als ob sie nicht verstehen oder mit ihr reden, als ob sie irgendwie dumm wäre, weil sie glauben, dass sie halt nicht versteht. Dabei ist sie ja englisch sprechend aufgewachsen. Also sie ist ja zweisprachig aufgewachsen mit Igbo, mit dieser Sprache, die ihre Familie spricht, und mit Englisch. Das heißt, sie wird überhaupt kein Problem haben, die Leute zu verstehen, aber nur weil sie nicht den gleichen Akzent hat, denken sie eben, dass sie es nicht versteht.
Ja, in dem Moment, als sie das erzählt hat, habe ich mir schon gedacht, gehen die eigentlich mit Engländern auch so um? Also mit Briten, die sprechen ja auch anders. Aber das ist.
Aber wahrscheinlich nicht, weil es
ja,
halt ein anerkannter
doch,
Akzent ist.
Ja, eben. Da merkt man schon wieder, das ist so ganz seltsame kulturell entstellte Hierarchien. Und was ich auch interessant fand an der Struktur, wie ja diese Sehnsucht nach einem besseren Leben, nach einem besseren Land, irgendwie so von Anfang an so ganz diffizil so eingearbeitet wird. Weil sie gehen ja am Anfang, ist sie noch in der Schule. Und da ist schon ständig die Rede, ja, der war in Amerika und die haben Verbindungen nach England, da ist alles so viel besser. Und dann geht sie da endlich hin und dann ist eigentlich doch so eine Enttäuschung da. Also das finde ich auch sehr spannend, wie da mit diesen Sehnsüchten nach einem besseren Leben, in Anführungszeichen, gespielt wird. Und wenn sie dann halt wieder zurückkommt und dann spricht sie ja auch darüber, wie ist das jetzt zurückzukehren in das Land, wo eigentlich früher alles total schön war und jetzt war sie woanders und jetzt alles auf einmal nicht mehr schön und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Oder wo sie früher immer weg wollte. Also ich weiß nicht, ob sie Nigeria wirklich schön fand, als sie da gelebt hat, sondern es war irgendwie, glaube ich, eher so ein heimatliches Gefühl, aber es war immer so dieses Streben, woanders hinzugehen und dann zurückzukommen, weil in den USA sie plötzlich viel mehr so ein Streben danach hat, wieder nach Nigeria zurückzukehren und dann dorthin zu kommen und festzustellen, dass nichts mehr so ist, wie es war. So dieses Aufeinanderprallen von irgendwie den Wunschvorstellungen, wie ein Ort sein könnte oder wie ein Ort mal war und wie er dann in der Realität ist.
Und wie sie sich dann immer fragt, war das früher eigentlich auch schon so?
Und habe ich das früher auch schon so gesehen?
Ja, ja, und das wird ja auch nicht aufgeklärt. Also ich wusste dann nicht, als sie gefragt hat, ja, stimmt, also ich meine, kann sich viel verändert haben und es hat sich ja in der Machtstruktur auch viel verändert in dem Land, während sie weg war. Also es kann sich wirklich verändert haben, aber man weiß es halt nicht. Und da wird dann auch mit dieser Erinnerung so ein bisschen gespielt. Das fand ich, also wie gesagt, so gebaut ist der Roman sehr schön. Der ist auch sehr spannend erzählt, finde ich. Also man kommt da sehr schnell rein, obwohl es sehr, sehr durchdacht ist. Also diese ganzen Passagen, wo sie diesen Blog schreibt, das hat ja einen ganz anderen Ton und macht irgendwie eine ganz andere Geschichte auf.
Ja, sag doch mal, was hältst du denn von diesem Blog? Weil ich fand diese Sache mit den Blog-Einträgen großartig. Es beginnt irgendwann, dass an den Enden von den Kapiteln zum Teil fand ich schlüssig, warum da diese Blog-Einträge waren. Zum Teil haben sie ein bisschen zufällig gewirkt. Und später baut sie das auch in die Geschichte ein, dass Leute ihren Blog vorlesen oder dass sie halt erzählt, was sie gerade schreibt. Und ich mochte diese Blog-Beiträge wahnsinnig gerne.
Also ich war ein bisschen fasziniert davon, wie schnell ihre Website so viele Leser bekommen hat. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Aber das ist ja eigentlich egal. Das ist ja, es ist ein Roman und es ist so. Aber ich fand tatsächlich, eigentlich hat es schon immer Sinn gemacht, hatte ich das Gefühl. Halt, wenn dann mehr auf so einer gefühligen Ebene, so von wegen, als ob das war so eine Stimmung, die sie hat, und das ist dieselbe Stimmung, die dann auch in diesem Blogbeitrag mit drinne ist. Oder es bezieht sich halt ganz konkret. Und ich finde es auch sehr spannend, dass die Leute ihr dann quasi ihre Blog-Einträge vorlesen und dass das irgendwie wirklich zur Auseinandersetzung beiträgt, was ja dann auch dieses Buch tut. Deswegen ist es halt auch so Meta, weil eigentlich macht das Buch ja genau das Gleiche, weil es gibt manchmal so Diskussionen, wenn die irgendwo am Essenstisch sitzen oder so, die klingen sehr ähnlich.
Ja, ich mochte so auch die, Themen. Als sie einmal mit der Schwester von ihrem einen Freund darüber redet, das ist auch eine Afroamerikanerin und die schreibt Bücher und irgendjemand sagt zu ihr, du solltest mal ein Buch über Rassismus und über Rasse in den USA schreiben und sie sagt dann, man kann darüber kein Buch schreiben in den USA, weil alle wollen immer, dass es dann ganz sanft und flauschig verpackt ist, damit man so niemandem irgendwie auf die Füße tritt und eigentlich ist Amerikaner ja genau dieses Buch, dass sie sagt, man kann es nicht schreiben, weil es geht überhaupt nicht vorsichtig mit dem Thema Rassismus und Hautfarben und wie fühlt es sich an, in Amerika schwarz zu sein? Und ich mochte so dieses Meta-Ding, dass sie darüber reden, man kann dieses Buch nicht schreiben und sie es halt trotzdem gemacht hat.
Und eigentlich ziemlich gut. Also es ist eigentlich genau das, es ist, also sie hatte gesagt, entweder man ist, wenn man es nicht vorsichtig macht, was man ja eigentlich nicht machen will, dann ist man halt gleich wütend. Man hat zwar alles Recht dazu, wütend zu sein, aber das ist ja nicht okay. Man kann ja schon froh sein, dass man hier überhaupt sein darf, was ja eine ganz schöne große Überheblichkeit ist. Aber sie schafft das irgendwie so ganz geschickt, das in ihre eigentliche Geschichte immer so mit einfließen zu lassen, wo sie dann eben solche Sachen sagen lässt. Oder was ich auch sehr spannend fand, so als Gedanken, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Blog-Eintrag war oder irgendeine von diesen Tischgesprächen, wo dann jemand meinte, naja, es ist so mit der Befreiung der Sklaven, als ob man einen Menschen aus dem Gefängnis entlässt und dann hat er kein Geld fürs Taxi, um nach Hause zu fahren. Dass sie gesagt haben, okay, dann waren halt alle frei erstmal nach der Sklavenbefreiung, aber die weiße Oberschicht oder die weiße Mittelschicht lebt trotzdem immer noch von dem Geld, das ihre Vorfahren in dieser Zeit erwirtschaftet haben, wozu die afrikanische oder schwarze Bevölkerung halt überhaupt keine Chance hatte. Das heißt, diese Ungerechtigkeit setzt sich halt immer noch fort. Und die weißen Menschen leben quasi immer noch vom Gelderbe, aber sie erben nicht die Schuld der Sklaverei. Und das fand ich einen so spannenden Gedanken, weil mir persönlich kam der halt noch nie, aber stimmt.
Ja, sie macht sehr, sehr interessante Beobachtungen.
Man erbt die Privilegien, aber nicht die Schuld in diesem Fall. Und das regt halt jetzt zum Nachdenken. Aber es ist so untergründig, weil sie erzählt immer noch die Geschichte und sie referiert eigentlich nicht darüber. Das kommt so ganz nebenbei, aber es regt zum Nachdenken an. Das fand ich sehr spannend.
Was ich auch sehr gerne mochte oder sehr stark fand, war der ganze Teil, wo Ovinte versucht, nach England auszuwandern.
So als Gegenstück der Geschichte. Ja. Sie hat erfolgreich,
genau, sie hat es quasi geschafft.
Aber sie schafft es.
Ja. Und er nicht.
Ja.
Und es gibt da diese eine Stelle, wo er von, weil natürlich auch Freunde von ihm aus Nigeria schon in London oder in der Nähe von London sind und er da zum Teil zum Essen eingeladen wird und ein paar von denen haben es halt auch geschafft. Und einmal ist er bei so einem Abendessen und es gibt dann diese Frau, die irgendwie drüber redet, wie schlimm das doch ist, dass diese ganzen Flüchtlinge aus Afrika kommen und wie schlimm das für ihn sein muss, dass er so aus dem Krieg und so geflohen ist. Und er dann beschreibt, dass er glaubt, dass diese Menschen es einfach nicht nachvollziehen können, warum er... Und warum ja auch Ifemid und warum alle anderen aus Nigeria weg wollen, weil es ja nicht darum geht, dass in Nigeria Krieg herrscht oder dass sie irgendwie, dass ihre Wohnungen verbrannt werden, sondern sie haben ja alle grundlegenden Lebensbedürfnisse. Alle grundlegenden Bedürfnisse sind erfüllt, aber es ist so diese Hoffnungslosigkeit und diese Chancenlosigkeit und diese Aussicht, ich habe in diesem Land keine Zukunft, ich kann nicht weiter als bis zu einem bestimmten Punkt kommen. Dass das der Grund ist, warum Menschen ihr Land verlassen, fand ich sehr, sehr, also sehr eindrücklich irgendwie erklärt und auch nicht so auf so einer Mitleidsschiene, sondern auf so einer sehr beobachtenden, aber trotzdem irgendwie verständnisvollen Perspektive und das fand ich sehr, sehr stark.
Deswegen finde ich, ist dieses Buch eigentlich auch gerade momentan eigentlich auch immer noch mega relevant, ja. Weil wir haben ja immer noch dieses sichere Drittstaaten, da geht es dann zwar nicht wirklich um Hautfarbe, glaube ich, so im ersten Aspekt, sondern um Einwanderung, die Sozialsysteme oder wie auch immer man das nennen mag, aber das ist ja genau das Gleiche und ja. das habe ich mir damals auch schon immer gedacht, es geht ja nicht darum, dass die nicht überleben könnten in ihrem Land, aber bloß weil sie da leben, müssen sie eigentlich keinen schlechteren Lebensstandard haben als wir. Bloß weil sie da geboren wurden und wir hier. Das ist ja irgendwie auch schon ein Ungleichgewicht.
Man kann das ja auch voll nachvollziehen, ja. Dass man irgendwo weg will, wo man keine Aussicht auf irgendwie eine richtig gute Zukunft hat.
Ja, eben. Es ist ja mir die Hoffnung, die dahinter steckt. Und die sollte sich ja eigentlich jeder bewahren können. Aber ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen, weil ich weiß, du bist sehr interessiert an feministischen Themen. Die Autorin ist sehr interessiert an feministischen Themen. Ich habe mir diese Rede angehört, wie
Es gibt diesen TED-Talk von ihr.
Ja, den kann man online auch ansehen, ist sehr lustig tatsächlich, habe ich im ersten Moment gar nicht gedacht. Feministen sind oft so ernst, so die ich immer so vorgesetzt bekomme. Findest du, dieses Buch ist feministisch?
Ja, weil es ja, ich finde, wir haben schon mal, abseits von jeglichen Radiodingen, wir haben schon mal über Intersektionalität geredet und ich finde, dass dieses Buch das sehr, sehr gut zeigt, weil es beschreibt, dass Menschen diskriminiert werden aufgrund von ganz verschiedenen Dingen, weil sie wird zum Teil diskriminiert, weil sie eine schwarze Frau ist, also das, was ich an dieser Stelle vorgelesen habe, dass Leute sie nicht ernst nehmen oder komisch behandeln, weil sie schwarz ist. Aber
ich wollte nochmal kurz sagen, Intersektionalität heißt mehrfach Diskriminierung, weil man diskriminiert, weil man eine Frau ist und weil man schwarz ist. Manchmal auch noch, weil man behindert ist. Also.
Und sie wird zum Beispiel auch diskriminiert, weil sie eine Frau ist, weil sie zum Beispiel ja auch so quasi sexuell belästigt wird an verschiedenen Stellen oder ein Mann versucht, sie zur Prostitution zu bringen oder sie doch, sie hat eine, es ist wirklich ihre Tante, die schon vor ihr, die ein bisschen älter ist als sie, so 10 Jahre, die schon vorher in die USA ausgewandert ist und die dort dann einen afrikanischen, ich glaube, er kommt aus Ghana oder so, also auf jeden Fall einen Mann heiratet und sie ist eigentlich eine relativ erfolgreiche Ärztin und kümmert sich um ihren Sohn und der Mann erwartet aber auch die ganze Zeit, dass sie sich halt auch um den Haushalt kümmert und so und da wird sie ja dann quasi als Frau diskriminiert und ich finde und es geht auch um Klasse, also sie beschreibt zum Beispiel, dass man Privilegien ja nicht also nur im Verhältnis zueinander sehen kann, dass wenn es einen armen weißen Mann gibt und einen armen schwarzen Mann, dass wenn beide mit Drogen erwischt werden, trotzdem der schwarze Mann vermutlich härter bestraft wird, einfach weil er schwarz ist, und dass der weiße Mann, dass sein Leben zwar wahrscheinlich kacke ist, weil er irgendwie arm ist und kein Geld hat, aber dass er halt trotzdem noch gewisse Privilegien hat, die der schwarze Mann in der gleichen Situation nicht hat. Und ich finde, weil sie solche Verbindungen beschreibt, wieder verschiedene Aspekte und eben auch Geschlecht ineinandergreifen, ist es auf jeden Fall ein feministisches Buch.
Ich fand es nämlich tatsächlich sehr geschickt. Also mit diesem Hintergedanken habe ich das durchdacht. Das wäre mir jetzt so im ersten gar nicht aufgefallen. Und das finde ich eigentlich gerade so geschickt, weil sie halt eigentlich nicht so, wie sie über Rassismus schreibt und sprechen lässt, so lässt sie nicht über Feminismus sprechen.
Das, ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert.
Das wäre komisch geworden, aber so ist es so ganz, ganz untergründig. Wenn sie zum Beispiel ihre Tante kritisiert, warum sie sich so abhängig macht von einem Mann, warum sie da so viel Wert drauf legt, oder wie ihre Tante, dieselbe Tante, die ja dann auch nach Amerika auswandert, sich zur Ärztin ausbilden lässt mit viel Mühe und dann auf einmal einen Freund hat, der sagt, gib mir dein Geld, weil ich bin der Mann, das ist so absurd. Und solche Momente, die sind aber so ganz beiläufig mit drin, aber sie regen halt auch wieder zum Nachdenken.
Ja,
und überhaupt ihren Kampf eigentlich auch, ja. wie sie sich nach oben bewegt eigentlich.
Und auch wie viele verschiedene Frauenfiguren sie einfach zeigt, weil sie beschreibt auch, also Obinze beschreibt dann, dass es eine, weil seine Mutter ist Professorin in Nigeria und hat eine Lieblingsschülerin, die, also eine Lieblingsstudentin, die sehr erfolgreich ist und sehr schlau ist, und die zieht dann mit ihrem Mann nach England. Und alle dachten halt, dass sie irgendwie eine große Karriere machen wird, aber stattdessen ist sie jetzt die klassische Hausfrau, deren größte Sorge ist, dass ihre Kinder regelmäßig zum Geigenunterricht kommen und irgendwelche Stipendien von Musikschulen kriegen. Und Obinze und ich haben beide so ein bisschen erwartet, glaube ich, dass sie enttäuscht ist von ihrem Leben, aber sie war absolut zufrieden damit, jetzt Hausfrau zu sein. Und ich finde, so verschiedene Lebenssituationen von Frauen zu zeigen und zu sagen, es ist auch okay, sich fürs Hausfrauenleben zu entscheiden, genauso wie es okay ist, dass Ifemelu sich dazu entscheidet, halt erfolgreiche Bloggerin zu werden, das zu porträtieren, ist ja auch immer schon ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und deswegen fand ich das halt sehr geschickt, so ganz untergründig eingeflochten, aber man kriegt das halt trotzdem mit. Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam zum Schluss kommen. Ich möchte noch, damit wir hier nicht total Lobhudelei verfallen, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ende war mir ein bisschen zu rosig. Das fand ich ein bisschen schade,
ja.
Weil es war die ganze Zeit so dramatisch, und dann ist es am Ende halt irgendwie doch, also am Ende bleibt so das Gefühl, dass es ein Liebesroman ist, und aber man nimmt trotzdem eine ganze Menge mit, würde ich mal so zusammenfassen für mich.
Ja, es ist schon ein Liebesroman, und ich mag auch diese Beziehung von Ifemelu und Obinze sehr, sehr gerne.
Ja, die
aber
ist stark.
Eigentlich am Anfang lieber als am Ende.
Ja, aber trotzdem bietet das Buch viel Stoff zum Nachdenken. Wir können auf alle Fälle empfehlen, es zu lesen. Chimamanda Ngozi Adichie, Amerikaner, erschien bei S. Fischer. Der nächste Roman ist, also eigentlich ist ja gar kein einzelner Roman, es sind ja eigentlich gleich drei Romane, ist viel verschwurbelter, viel verdrehter und viel mehr in sich gekehrt. Den habe ich nämlich auch mitgebracht. Und ich habe ja bereits auf dem Blog davon berichtet, wie wichtig mir dieses Buch ist, als ein Autor seinen jüngsten und bisher auch umfangreichsten Roman in Deutschland vorgestellt hat. Es geht um die New York Trilogie von Paul Auster, ein Klassiker der postmodernen Literatur. Es sind drei Detektivgeschichten, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber dann doch irgendwie ganz seltsam verknüpft sind. Und dann auch das machen, was man eine seltsame Schleife nennen könnte, wenn sie sich nämlich irgendwie auf sich selbst beziehen und irgendwie, weiß ich nicht, wie die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Ich versuche jetzt trotzdem mal die Handlung der drei Teile so in Schlagworten zu umreißen. Der erste Teil heißt Stadt aus Glas. Ein fehlgeleiteter Anruf verschafft dem Detektiv Quinn einen Auftrag, denn Peter Stillman wurde von seinem Vater ins Gefängnis gesteckt, damit dieser die Sprache Gottes finden kann, so wie man das in Fabeln kennt aus dem alten Ägypten. Und jetzt haben Peter und seine Frau Angst, dass der Vater zurückkommen könnte, und davor will Quinn sie beschützen. Der nächste Band heißt dann Schlagschatten, er ist total symbolistisch, da gibt es keinen Namen mehr. Erzählt eine ganz ähnliche Geschichte, und da habe ich mir auch mal den Anfang rausgesucht, weil das ist so eine schöne Sprache, die man da hat. Genau. Zunächst ist Blue da. Später kommt White und dann Black. Und vor dem Anfang kommt Brown. Brown arbeitete ihn ein. Brown brachte ihm die Kniffe bei und als Brown alt wurde, übernahm Blue das Geschäft. So beginnt es. Der Ort ist New York, die Zeit ist die Gegenwart und weder das eine noch das andere wird sich jemals ändern. Blue geht jeden Tag in sein Büro und sitzt an seinem Schreibtisch und wartet darauf, dass etwas geschieht. Lange tut sich nichts und dann kommt ein Mann namens White zur Tür herein und so fängt es an. Und so geht auch die ganze Geschichte weiter und letztlich beschreibt der Erzähler hier, wie sich dieser Detektiv in die Obsession des Beobachtens verliert. Und dann kommt der letzte Teil, hinter verschlossenen Türen ist so, das, was die ganze Geschichte dann abrundet, ein Ich-Erzähler wird von einem lange vergessenen Freund angerufen und daraufhin spurlos verschwindet und der Erzähler schlüpft dann quasi in dessen Leben hinein, heiratet dessen Frau, nimmt dessen Erfolge. Wieder spielt dann Obsession und Paranoia eine Rolle und deswegen, das hält das auch alles zusammen, finde ich, diese Obsession und diese Paranoia. Lara, für dich war es das erste Mal, dieses Buch, diese drei Romane zu lesen. Wie war es für dich denn, dieses?
Es war ja auch das erste Mal Paul Auster tatsächlich. Also ich habe ja auch noch nichts von Paul Auster gelesen vorher.
Ist ein guter Einstieg, finde ich.
Ja. Ich war vor allem, ich mochte diese ganze Grundidee dahinter. Ich mochte, wie normal die Geschichten angefangen haben, dass es irgendwie Protagonisten waren, die ein relativ unauffälliges Leben hatten, die, glaube ich, zwar alle nicht, also ich hatte immer so den Eindruck, niemand war so richtig zufrieden mit seinem Leben, aber es hat alles so vor sich hingeplätschert und dann passiert was und es wird irgendwie spannend und dann war ein Punkt, ich konnte bei keiner von den drei Geschichten genau sagen, wann dieser Punkt war und plötzlich war alles total abgedreht. Und es gab absolute Obsession und die haben komplett ihr Leben über den Haufen geworfen und alles hat sich geändert. Und ich war nach allen drei Geschichten ein bisschen so, wow, was ist gerade passiert?
Es schleicht sich so richtig rein. Also ich finde, gerade bei der zweiten Geschichte merkt man das. Also da sitzt ja dieser Detektiv die ganze Zeit in dieser Wohnung und muss den Typen in der Wohnung gegenüber beobachten. Dann macht er seine Notizen und schickt die dann immer ab. Und er sitzt da halt tagelang und das ist eigentlich die pure Langeweile, wenn man so möchte, weil es passiert ja eigentlich wirklich nichts.
Er sitzt da eher Wochen und Monate lang, oder?
Ja, ja. Und dann kommt immer so dieser Gedanke, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter? Und der wächst so langsam, immer unten untergründig. Und genau dieser Gedanke, der lässt die Geschichte dann kippen. Und dann beißt sich die besagte Schlange in den Schwanz. Ich will jetzt nicht verraten, weil das zerstört dann vielleicht den Spaß beim Lesen, ich weiß es nicht. Es sind ja wie gesagt Detektivgeschichten, die leben ja auch so ein bisschen von der Überraschung.
Ich fand gar nicht, dass es Detektivgeschichten waren. Ich hatte immer das Gefühl, sie tun so, als ob sie Detektivgeschichten sind. Das ist so die Maske, aber eigentlich geht es irgendwie viel mehr um Obsession und um Ungenauigkeit und um Menschen, die sich selbst finden wollen und sich dabei halt irgendwie selber verlieren. Ich hatte das Gefühl, Detektivgeschichten ist nur so der Mantel dafür.
Das weiß ich nicht. Also spielt auf alle Fälle mit dem Genre des Film Noir und der Detektivgeschichte. Also deswegen ganz, ganz von der Oberfläche her sind es Detektivgeschichten.
Es gibt auch immer Menschen, die entweder professioneller Privatdetektiv sind, sich irgendwann so nennen oder sich so verhalten. Es gibt immer Verfolgungen.
Genau, auf die eine genau. Und auch immer diese Beobachtung, dass ja das eigentlich Detektivwesen, glaube ich, in erster Linie ausmacht. Beobachten, beobachten, beobachten.
Was vielleicht gar nicht so spannend ist, wie man denkt.
Ich glaube, das, was es am Ende in erster Linie, also beim rein von der Oberfläche her natürlich immer vom Detektiv unterscheidet, er kommt nie zum Ende. Tatsächlich. Also es löst sich irgendwie immer im Nichts auf.
Ja, vielleicht war das auch die Sache, die ich nicht so gerne daran mochte, dass es mich mit sehr vielen Fragen zurückgelassen hat und irgendwie auf eine Art und Weise so, dass ich mir irgendwie, also klar, Bücher müssen nicht immer nur Fragen beantworten, sie können auch Fragen stellen.
Ich wollte gerade sagen, das kann man dem Buch nicht vorwerfen.
Absolut, nein. Aber dass sie mich mit so verwirrten Fragen zurückgelassen haben, weil ich immer das Gefühl hatte, dass auf der Metaebene viele Dinge passiert sind, die mir irgendwie entgangen sind. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob da Dinge passiert sind oder ob ich nur das Gefühl hatte, weil das Buch so ein bisschen sehr andeuterisch ist manchmal. Und es passieren auch viele Dinge auf der Metaebene.
Ja, ja, absolut. Also ich glaube nämlich, es ist ja ein sehr, sehr, sehr frühes Buch von Paul Auster. Er hat vorher ein Roman, glaube ich, geschrieben.
Von 1987, und, oder? Oder 85 bis 87, glaube ich.
Ja, so genau habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Aber ja, es ist aus den 80ern. Und er hat vorher einen Roman geschrieben und eine autobiografische Betrachtung über seinen verstorbenen Vater. Und danach hat er halt selber diesen Moment gehabt, schreiben, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Wie verarbeite ich das? Und deswegen habe ich das, also gerade in der letzten Geschichte wird das so ganz stark, dass es so die Suche nach dem Erzähler ist oder nach dem schreibenden Ich. Das steckt da, glaube ich, sehr viel dahinter. Also die Geschichte in der Mitte ist da halt wirklich so wie so eine symbolischer Angelpunkt für die beiden anderen Geschichten, die viel mehr miteinander verknüpft sind. Und in der ersten Geschichte, da kann man ja immer mal so schön erwähnen, also dieser Anruf kommt, und es ist ja nicht einfach nur irgendein Anruf, sondern da kommt der Anruf, spreche ich mit Paul Auster? Und die Figur sagt, nee, wer ist denn Paul Auster? Das ist halt total spannend.
Und er sucht dann Paul Auster tatsächlich und trifft den Autor. Und der Autor ist auch mit einer Frau, die Siri heißt, verheiratet, was der echte,
ja, die tatsächlich
Paul Auster auch ist.
Genau, auch eine sehr erfolgreiche und gute Autorin, die ebenfalls gerne mit solchen Schleifen und Metaebenen und Obsessionen arbeitet. Genau, es ist auch irgendwie, gerade in der ersten Geschichte, ich habe ja schon diese Babylon-Analogie angesprochen.
Ja, das war mir leider so ein bisschen too much. Also,
ich bin sehr fasziniert von dieser Babel-Geschichte aus der Bibel. Und damit spielt das natürlich. Und auch diese Geschichte, die Herodot in seinen Historien.
Eigentlich ist es ja ein Diskurs über Sprache. Und der zieht sich ja eigentlich auch über alle drei Geschichten. Und es geht darum, also der, sondern vielleicht ein bisschen der Bösewicht im ersten Buch, der alte Peter Stillman, hat so eine Theorie, dass er irgendwie, dass er meint, dass Wörter Gegenstände beschreiben, aber dass die Wörter, wenn der Gegenstand kaputt ist, man eigentlich neue Wörter bräuchte. Und im zweiten Buch sagt Blue irgendwann so, dass er Wörter so toll findet, weil sie halt immer genau Dinge beschreiben. Und ich mag, wie dieser Diskurs weitergeführt wird über die drei Bücher.
Der geht übrigens immer weiter. Ich habe neulich erst die Brooklyn-Revue gelesen und da gibt es auch eine verrückte Kirche, die sagt, wir reden alle viel zu viel, deswegen können wir Gott nicht hören, deswegen ist es eine Aufgabe eines jeden Mitgliedes meiner Gemeinde, einen Tag komplett zu schweigen. Also das ist ein
Pluspunkt
Leitmotiv
für Paul Auster, dass er das so durchzieht. Aber ich fand es ein bisschen, also ist schon interessant, aber ich fand es ein bisschen anstrengend. Also, aber das ist so ein persönliches Ding. Das waren die Seiten, die ich nicht so gerne gelesen habe.
Ja, nee, mich hat das total fasziniert, weil es auch so diese Figur des jungen Peter Stillman, der eben wie in dieser ägyptischen Geschichte, die Herodot erzählt, wo Kinder quasi fern von allen Menschen eingesperrt wurden, mit denen durfte nicht geredet werden. Weil man dann gedacht hat, okay, die Gottessprache ist eigentlich vorhanden, wir sprechen die bloß immer weg. Das heißt, wenn die niemals reden dürfen, dann sprechen die irgendwann ganz automatisch mit der göttlichen Sprache, die sowieso in uns vorhanden ist. Also ist eigentlich ja totaler Schwachsinn, aber der alte Peter Stillman hat sich gedacht, das klingt total logisch, genau so machen wir das und hat das mit seinem eigenen Sohn ausprobiert. Und das ist psychisch die totale Belastung. Ich finde es auch sehr spannend, wie Paul Auster diesen jungen Peter Stillman sprechen
lässt.
Ja,
das ist ziemlich
gut. Der überhaupt
gut
nicht mit Sprache umgehen kann. Der eine seltsame Art hat, Dinge zu sagen.
Der auch so eine Außenseiterperspektive vielleicht auf Sprache
hat.
Ja,
und er hat auch so eine ganz seltsame, direkte Art, Dinge anzusprechen. Also er hat ja auch ein ganz seltsames Verhältnis zu seinem Körper und zu Sexualität. Und das sagt er aber so konkret, wo man sagt, das ist so gesellschaftlich, wäre das total verpönt. Aber
wobei die Frage ist, wie viel das dann wieder mit Sprache zu tun hat und wie viel halt mit Sozialisation, was erlaubt ist zu sagen, was
ja eben,
nichts mit
aber genau deswegen hat er doch wieder so eine Außenseiterrolle und das vielleicht hat das doch irgendwas mit seiner Sprache gemacht. Also das kann man sagen, dieses Experiment hat was ausgelöst, allerdings war es vielleicht jetzt nicht so positiv. Ja, das fand ich total spannend. Also es ist halt auch, also gerade im ersten Teil ist es so die Suche nach Sprache.
Was mich an dem ersten Teil am Ende so ein bisschen irritiert hat, ist, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass das, also eigentlich wird das das erste Buch in der dritten Person erzählt und ganz am Ende gibt es plötzlich ein Ich, das ganz zufällig auftaucht und das sagt, ich bin gerade aus Afrika zurückgekommen und irgendwie Dinge über Paul Auster weiß und mit dem befreundet ist und ich war einfach nur so, hä? Und wo ist jetzt dieses Ich her?
Auf einmal ist es halt doch Paul Auster.
Nee,
Paul
ist ja nicht Paul Auster.
Doch, Paul Auster erzählt dann die Geschichte, diese Ich-Perspektive ist Paul Auster.
Aber nee, die Ich-Perspektive sagt doch, ich bin mit Paul Auster befreundet und er hat sich kacke verhalten in der ganzen Geschichte, oder? Das würde
doch
nicht Paul Auster über sich selber sagen.
Das stimmt, du hast recht.
Und deswegen war ich so verwirrt.
Trotzdem,
ich dachte, das wäre Paul Auster, der die Geschichte schreibt.
Es ist trotzdem. Also man merkt es am Anfang nicht, aber es gibt quasi noch einen Rahmenerzähler dazu. Der kommt dann erstaunlicherweise erst am Schluss.
Aber die Frage ist ja, ob das Ich gleichzeitig der Rahmenerzähler ist, weil wir wissen ja, literarisches Ich ist nicht gleich erzählerisches Ich.
Nee, das stimmt. Vielleicht ist es auch Fanshawe, um jetzt nochmal auf diesen dritten Teil zu sprechen zu kommen, der ja auch Schriftsteller ist.
Fanshawe ist dieser Bekannte von dem Ich-Erzähler, der dann verschwindet, ne? Das
genau,
Leben
genau. Und der ja auch die ganze Zeit Romane geschrieben hat, die aber nie veröffentlicht hat. So ein bisschen Kafka-mäßig hatte ich das Gefühl. Und das sind aber ganz großartige Bücher. Das ist das Schöne an Büchern und Büchern. Die können so unglaublich großartig sein. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. So großartig sind die. Aber das macht es auch irgendwie ganz angenehm, sich vorzustellen, dass es diese Bücher gibt und von ihnen zu lesen. Und klar, warum könnte der erste Teil nicht auch ein Roman von
vielleicht
Fanshawe
ist das
sein?
Das Detektivische an den Büchern. Ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen wie der Detektiv gefühlt, der zusammenbastelt,
ja,
wie diese Bücher zusammengehören, weil Namen tauchen auf und eben dieser Sprachdiskurs wird weitergeführt und es spielt auch alles in New York und vermutlich sind die sich auch, wenn sie gleichzeitig erleben würden, diese Figuren, wären die sich bestimmt auch irgendwann mal über den Weg gelaufen. Und das hat schon Spaß gemacht, das so zusammenzubasteln.
Ja,
ich hatte auch oft das Bedürfnis, zurückzublättern und nochmal nachzugucken, ob das da wirklich so stand.
Ja, man kann sich ja vielleicht sogar die Frage stellen, ob das nicht eigentlich, also ich glaube, es ist eigentlich ja dreimal die gleiche Geschichte, bloß dreimal anders erzählt. Also ob sie sich wirklich begegnen, sie sind auf verschiedenen Ebenen von New York unterwegs. Und noch ein Fun Fact übrigens, muss ich noch einbringen zur ersten Geschichte, halt am Ende dieses rote Notizbuch, das er reinkritzelt. Es gibt von Paul Auster wirklich ein rotes Notizbuch. Da steht, glaube ich, nicht das drin, was er hier reinschreibt, aber es gibt ein rotes Notizbuch.
Okay.
Nur nochmal.
Man merkt, du stehst ziemlich auf Paul Auster, ne?
Ja, das kann man ja auch mal zugeben. Wir haben gesagt, Lieblingsbücher und warum dann nicht auch einen Lieblingsautor nehmen.
Fandest du die Figuren nachvollziehbar? Weil, also was ich irgendwie spannend fand, war, wie schwammig die Figuren eigentlich waren. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich Empathie, also dass ich mich empathisch in diese Figuren reinversetzen kann oder dass ich irgendwie mitfühlen kann. Ich habe sie immer nur beobachtet. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nicht viel über sie wusste. Also auch bei Quinn und der Figur aus dem ersten Buch wird gesagt, seine Frau und sein Kind sind gestorben und es taucht immer mal wieder so ein bisschen auf. Aber so ein richtiges Gefühl dafür gekriegt habe ich irgendwie nie. Und deswegen, ich glaube, ich mochte die Figuren noch alle nicht. Ich hatte einfach keine so richtige Meinung dazu, weil ich kein Gefühl für sie hatte. Und ich glaube schon, dass das Absicht war, weil das ja auch dazu beiträgt, dass ich mich ein bisschen verloren gefühlt habe. Weil sonst hält man sich so ein bisschen an den Protagonisten und das ging hier eben nicht.
Das ist eine gute Frage. Habe ich das noch nie... Ich hatte nie das Bedürfnis, mich in diese Figuren hineinzusetzen. Weil, ich weiß es gar nicht, aber du hast recht. Die Handlung ist halt so absurd. Und es ist ja, wie gesagt, postdramatisch und da braucht man ja eigentlich keine tief differenzierten Figuren mehr, weil man ja eigentlich nichts mehr weiß.
Ja.
Es ist nichts mehr auf festem Boden, darum geht's ja eigentlich. Also sowohl von seinem Ansatz her zu schreiben und wie er schreibt, auch dass die Figuren in der Mitte eigentlich keine Namen haben, von denen man glaubt, dass sie sie haben. Also
was lustig ist, weil es gibt ja tatsächlich Menschen, die irgendwie Black oder White heißen in den USA.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit,
halt
dass sie sich alle kennen,
ja,
ist doch sehr gering. Und das...
Aber sie wirken ja nur in dieser Konstellation absurd, das fand ich ziemlich schlau gemacht.
Ja, ja, und auf einmal kommen sie was ganz Symbolistisches und jeder kann das sein. Das ist, glaube ich, in der zweiten Geschichte irgendwie ganz wichtig. Vor allem, er hat ja auch, also am Anfang dachte ich, okay, es bleibt so ganz auf so einer symbolischen Ebene und da die sind überhaupt keine Menschen, das sind Gestalten, so Schattenbilder. Aber auf einmal hatte der eine Freundin und sieht die auf einmal wieder und sie erkennen sich nicht mehr und auf einmal hat er dann, ist es doch ein Mensch, das fand ich irgendwie total spannend, dieser eine Bruch. Und trotzdem, also auf die Art und Weise, so wie Paul Auster geschrieben hat, mit diesen seltsamen Namen, konnte man diesen Verwandlungsprozess, den der Protagonist der zweiten Geschichte durchgemacht hat, viel besser erleben, weil er verschwindet halt auf einmal total. Weil,
wenn aber ich habe mich trotzdem erinnere, die ganze Zeit gefragt, warum. Also ich verstehe schon, dass das Buch das nicht erklären will, aber ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei diesem von Lukas Barefuß bei Hagar. Da geht es ja auch um einen Mann, der so sein Leben aufgibt, um eine fremde Frau zu verfolgen. Und ich habe bei diesem Buch auch schon nie verstanden, warum er das denn macht. Und so ein bisschen habe ich mich bei allen drei Geschichten auch gefühlt, dass irgendwann war der Punkt, dieser Turning Point vorbei und sie waren absolut obsessiv am Verfolgen von irgendjemandem, hatten sich total in irgendwas reingesteigert, ihr ganzes Leben irgendwie zerstückelt zurückgelassen, obwohl es ja eigentlich okay war am Anfang. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe irgendwie nicht mitgekriegt, warum sie das machen.
Also ich finde, das hat man ziemlich gut mitbekommen. Also Quinn ist ja am Anfang so ein bisschen... Also er ist zwar irritiert, aber er lässt sich irgendwie drauf ein, weil er denkt, er kommt gut. Also Quinn selbst ist auch Schriftsteller und er schreibt tatsächlich Detektivgeschichte, muss man so dazu sagen.
Ja klar, warum Quinn sich auf die Sache mit Peter Stillman einlässt, soweit bin ich mitgekommen, aber er steigert sich ja irgendwann so sehr rein, dass er aufhört, nach Hause zu gehen, sondern stattdessen irgendwie ein Jahr oder so in einer Mülltonne vor dem Haus von den Stillmans wohnt, um sie zu beobachten. Und warum er so weit geht, da war ich so ein bisschen draußen.
Muss ich übrigens sagen, irgendwann wird in diesem Buch gesagt, zwischen 2 und 5 Uhr nachts schlafen die meisten Menschen. Das denke ich mir heute immer noch, wenn ich um 3 Uhr wach bin. Immer so am Rande erwähnt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, weil er, also da ist schon so ein Bedürfnis, sich zu kümmern, irgendwie da. Also es ist ja nicht, es sind nicht so abstrakte Obsessionen, wie jetzt bei Hagar zum Beispiel, wo man halt wirklich nicht weiß, okay, was reitet den denn jetzt? Sondern Quinn zum Beispiel, der will wirklich, dass Peter nichts passiert, weil er sich denkt, dem ist schon genug widerfahren. Und dieser,
gut,
er weiß nicht, er weiß nicht, was der alte Peter Stillman will. Und es ist ja so viel schlimmer, weil er sich verliert. Und okay, ich will nicht zu viel verraten, den Suspense zerstören, aber er verliert sich ja mehr, als es sein müsste.
Aber vielleicht ist Quinn auch nochmal anders, weil man über Quinn am meisten weiß. Man weiß sogar, man weiß bei dem letzten Erzähler ja nicht mal den Namen. Und bei Blue habe ich es überhaupt nicht verstanden, warum er in diesem Zimmer sitzt und weiß, dass seine Verlobte auf ihn wartet und sich nicht mal bei ihr meldet. Und dann wahnsinnig überrascht ist, dass sie plötzlich mit dem anderen Mann zusammen ist. Und du denkst dir so, ja, weiß ich nicht, wenn du dich ein Jahr nicht bei ihr meldest, was genau
ist
da erwartet?
Aber bei Blue im zweiten Teil, das ist ja schon, das ist halt so eine Angst vor Identitätsverlust tatsächlich. weil er sitzt, er hat diesen Auftrag und er weiß nicht, warum er diesen Auftrag machen will. Er will ihn so lange machen, bis er versteht, was da passiert. Also das ist so ein warum sitze ich hier? Das ist so eine ganz, ganz, ganz tiefgehende Frage, warum sitze ich hier? Und deswegen bleibt er da auch sitzen. Und deswegen fängt er auf einmal an, okay, wo geht das denn jetzt hin? Also es geht wirklich darum, seine eigene Arbeit zu verstehen. Also auch diesen Impuls kann ich total verstehen. Und auch den Impuls bei dem letzten Erzähler, bei dem Ich-Erzähler, der einfach total angezogen ist von diesem Sein, das Fanshawe aufgebaut hat. Der hatte eine wunderschöne und nette Frau und der hat unglaublich großartige Bücher geschrieben, offensichtlich, und ist jetzt einfach verschwunden und hat ihm ja auch noch quasi den als Nachlass gesagt, kümmer dich bitte um meine Frau, mach mit meinen Büchern, was du willst, ich bin weg.
Aber vielleicht ist es bei dem letzten Erzähler auch noch so die Angst, weil Fanshawe halt sein Leben auch wieder zerstören könnte, weil er zurückkommen könnte. Um sich sein Leben zurückzuholen.
Und das ist eigentlich genau das, er will dieses Leben und er wird ja fast zu Fanshawe. Vielleicht hat er deswegen auch keinen Namen, weil er eigentlich Fanshawe wird, genauso wie Blue ja eigentlich auch komplett verschwindet, weil, wenn ich mich richtig entsinne, erkennt ihn seine Freundin ja eigentlich nicht mehr. Sie läuft ja eigentlich an ihm vorbei und er weiß nicht so richtig.
Ich glaube, sie reden schon miteinander, aber ich weiß nicht, ob sie ihn von alleine erkennt oder ob er sie anspricht.
Also er verschwindet ja trotzdem vollkommen aus dem Leben, genauso wie Quinn eigentlich auch vollkommen aus diesem Leben verschwindet. Er taucht ja auch dann irgendwie, der ist ja dann einfach weg. Und genauso passiert es dem Ich-Erzähler, wo sehr, sehr, sehr aktiv verschwindet er aus seinem Leben und wird irgendwie zu Fanshawe. Und dann da wirkt diese Paranoia noch richtig, richtig, richtig stark, weil er dann immer die Angst hat, aber was ist, wenn Fanshawe zurückkommt?
Ich mochte vielleicht auch den dritten Teil am liebsten.
Weil der ist nämlich tatsächlich doch am menschlichsten.
Ja, und weil ich fand diesen Protagonisten vielleicht noch so am ehesten so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das irgendwie nachvollziehen konnte, was er macht, weil er so irgendwie so ein Leben hatte. Er ist irgendwie Journalist, aber er würde eigentlich viel lieber Autor sein, aber er kriegt den Absprung nicht so hin und fühlt sich so ein bisschen unzulänglich. Und Fanshawe hatte so alles. Und jetzt ist er Fanshawe.
Und hat nichts draus gemacht, das ist das Faszinierende.
Und er fühlt sich so ein bisschen unzulänglich die ganze Zeit und hat sich, es gibt dann so Rückblenden zu ihrer Jugendzeit, wo sie befreundet waren, und hat sich da schon immer so ein bisschen nicht so cool wie Fanshawe gefühlt und immer sehr zu ihm aufgeblickt. Und jetzt hat er dieses Leben und will es irgendwie verteidigen. Ich glaube, das fand ich noch am nachvollziehbarsten.
Ja, und deswegen, ich glaube, die anderen beiden Teile bereiten eigentlich auch mehr auf diesen letzten Teil vor, diese Themen. Und da kommt sowohl diese seltsame Schleife, dass man sich irgendwie in sich selbst verbeißt. Und wer erzählt ja eigentlich die Geschichte? Diese Momente hat man ja relativ oft. Dieses Verschwinden, gerade in der Großstadt ist das ja auch ein wichtiges Thema. Und dann halt auch diese Paranoia. Was ist ja eigentlich noch real, was ist fiktiv? Damit spielt dieser Roman ja auch diese Romane.
Die Frage ist ja auch immer, wie glaubwürdig sind eigentlich die Erzähler, weil ich mir irgendwann auch nicht mehr sicher war, wie viel ich ihnen eigentlich glauben soll.
Ja, eigentlich gar nichts, weil die Grenze, die ist halt auch viel zu verschwommen. Weil du sagst ja schon, du hast irgendwann diesen Punkt, okay, irgendwie wird es jetzt absurd. Es fängt normal an, abgesehen davon, dass vielleicht alle komische Namen haben, aber okay, Namen kann man ja ändern, ist eine journalistische Taktik. Aber auf einmal wird es irreal. Und genau diesen Moment, den packt irgendwie ganz gut. Und deswegen mag ich diesen Roman eigentlich auch, diese Romane auch.
Ich finde auch, man kann sie sehr gut lesen. Also ich habe sie wirklich gern gelesen.
Dafür, dass es postdramatische Romane sind, kann man sie sehr gut lesen. Und sie lassen einen, also ich mag dieses Gefühl, so mit dieser Irritation zurückgelassen zu werden und so, oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Sie sind so schön kurz und griffig, muss man auch mal dazu sagen. Die sind ja, der letzte ist, glaube ich, 200 Seiten lang oder
nicht
250.
Nicht mal, glaube ich.
Also es geht jeweils ganz schnell. So, und zum Abschluss zu sagen, ich finde dieses Buch ganz großartig und kann es jedem nur ans Herz legen, weil es so wunderbar mit Erwartungen spielt und als ein Roman über Romane ist und über Fiktion.
Ich glaube, er ist das für Menschen, die sich auf Metaebenen einlassen können. Ansonsten findet man ihn, glaube ich, anstrengend.
Aber wenn man Metaebenen mag, dann sollte man dieses Buch
auf jeden
lesen.
Fall.
Die New York-Trilogie von Paul Auster erschien bei Rowohlt. Und damit ist die erste Folge von Schräglesen hoch 2 auch schon wieder vorbei. Mehr zu aktuellen und absurden Büchern und erzählerisch ebenso spannenden Videospielen findet ihr auf schräglesen.de. Wir hoffen, wir haben euch Lust aufs Lesen und vielleicht aufs Wiederlesen gemacht, falls ihr diese Bücher schon kanntet. Am Mikrofon verabschieden sich Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Habt einen wunderschönen Tag und macht es besser.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.